Noch 45 Minuten und 45 Sekunden. Radio, das soll auf der 107.9, deutsches Hörfunkprogramm an der Costa, das soll, gibt und gilt es zu empfangen auf dieser Welle von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Und an jedem letzten Donnerstag im Monat dürfen wir hier anbieten die Kunststunde mit Bernd Fischer. Und letzten Donnerstag haben wir heute zu fassen und unsere Kunststunden-Uhrzeit ebenso. Und deshalb freue ich mich sehr, Bernd jetzt bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo, guten Nachmittag.
Hallo, liebe Kunstfreunde.
Bernd, ich bin sehr gespannt. Was hast du uns heute denn als Kunstthema mitgebracht?
Ja, wir setzen ein bisschen das Thema fort, das wir in der letzten Sendung hatten. Und am Ende werde ich vielleicht noch einige Hinweise zu Ausstellungen geben, die diesmal allerdings ein bisschen kürzer sind.
Ich glaube, in der letzten Sendung, Bernd, wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns vornehmlich über den Impressionismus unterhalten.
Ja, wir hatten den Impressionismus benannt und uns dann unterhalten über Künstlerkolonien, über die Schule in Anführungsstrichen von Barbizon und Worpswede. Die brachten ja eigentlich auch eine neue Art des Malens hervor. Und heute beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Vorläufer des Expressionismus. Mhm. Also zeitlich haben wir ungefähr denselben Zusammenhang, wenn wir so wollen.
Auch ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, Expressionismus, auch ein Begriff, den wir alle kennen. Ich natürlich auch. Aber ich hätte schon mal Probleme, Bernd, dir zu erklären, was man jetzt genau unter expressionistischer Kunst versteht.
Ja, dazu komme ich, was die Funktion des Expressionismus ist oder was die, wie man ihn eigentlich definiert. Wir werden uns auch sicherlich nicht nur heute damit beschäftigen. Also ich habe auch vor, die nächste Sendung über den Expressionismus zu gestalten, wie er sich dann fortsetzt nach diesen Vorläufern. Und wir wissen ja eigentlich, dass der Impressionismus so eine Bewegung war und man weiß, dass jede Bewegung immer nie einen Endpunkt setzt. Nicht? Also die Entwicklung geht immer weiter, es gibt dann irgendwann die Antithese dazu und daraus entsteht dann wieder etwas Neues. Und das gilt natürlich auch für die Kunst. So könnte man sagen, dass zum Beispiel die moderne Kunst so eigentlich ab 1900 allein dadurch, dass sie jetzt zu so einem Experimentierfeld für neue Farben und Formen geworden war, eigentlich auch eine neue Funktion erlangt hat. Das zu verstehen bereitet den Hörern und den Leuten, die sich mit Kunst auch nicht so viel beschäftigen, natürlich große Probleme. Also fragen wir einfach mal vorweg, wie kommt ein Maler überhaupt dazu, sich von Gewohntem abzuwenden und herum zu experimentieren? Er verlässt ja so etablierte Sehgewohnheiten, die man auch hat. Er schafft vielleicht etwas Unverständliches. Und wie kommt er eigentlich dazu? Also warum kann er sich eigentlich nicht damit zufrieden geben, sich in die Natur zu setzen und zu malen, so gut er eben kann? Manchmal fordert ja auch das Publikum, also malt, was ihr seht. Nicht? Man will wissen, was dieses Bild bedeutet. Und darauf kann man eigentlich nur antworten, dass diese eigentlich schlichte Forderung unerfüllbar ist. Also wenn man das mal genauer betrachtet, dann hat es dieses ich male, was ich sehe, eigentlich auch nie gegeben. Also wenn wir an die primitiven Künstler von früher denken zum Beispiel, die bauten ja ein Gesicht aus einfachen Formen auf und sie stellten nicht dar, was sie sahen. Das umfasste ja sehr viel mehr. Oder denken wir an die alten Ägypter, die in ihren Darstellungen ja alles anbrachten, von dem sie wussten, dass es sie gibt oder dass es das gibt, aber sie kümmerten sich um das Sehen eigentlich nicht sehr viel. Wenn wir weitergehen in der Geschichte, die griechische, römische Kunst, die hauchte auch ihren eigentlich schematischen Gestalten Leben ein. Und die mittelalterliche Kunst wiederum verwendete die Darstellung meistens, um die heilige Geschichte nachzuerzählen. Wenn wir an einen anderen Kontinent gehen, zum Beispiel nach China, da war die Kunst sogar ein Mittel der Meditation. Also keiner bedrängte die Künstler dazu zu malen, was sie sahen. Das ist eigentlich so ein Gedanke, der erst sehr viel später hier in der Renaissance auftaucht. Wenn wir mal kurz zum Impressionismus zurückgehen, also dort haben wir ja den Versuch, eigentlich ein Netzhautbild, wenn wir so wollen, auf die Leinwand zu übertragen. Nicht? Wir hatten in einer Sendung kurz über den Pointillismus gesprochen. Das heißt also, dass wir Flächen, Farben, Formen eigentlich mit kleinen Punkten oder Strichen darstellen nur. Und das ist auch nicht nur eine andere Art des Sehens oder so eine unzureichende Wahrheit, so nach dem Motto, die konnten das nicht besser, sondern das ist eine interpretierte Wirklichkeit. So, und dieser Interpretation fehlte aber etwas Wichtiges. Und das ist das, wovon wir jetzt eigentlich sprechen. Also in den Jahren der künstlerischen Umwälzung, die vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich ihren Höhepunkt hatte, da teilten viele junge Künstler eine Begeisterung für die sogenannte, ich sage das jetzt mal, Negerkunst aus den Kolonien. Das waren meistens Meisterwerke afrikanischer Künstler, Plastiken, die konnte man jetzt in den Museen anschauen. Und diese Plastiken beeindruckten die damaligen Künstler sehr stark. Nun muss man wissen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts sich die Völkerkundemuseen in Europa mit diesen Objekten aus Afrika und Ozeanien füllten. Und man sah etwas, was es vorher eigentlich nicht gab. Man wurde also mit fremden Kulturen konfrontiert. Und diese Schlichtheit und diese aber trotzdem ausdrucksstarke Gestaltung der Masken und Figuren, die ja allesamt irgendwie mystische Sinnbilder dieser fremden Kulturen waren, erfüllten die Sehnsucht der Künstler nach einer neuen Natürlichkeit. Dieses Bestreben haben wir ja auch schon im Impressionismus gehabt. Die Eingeborenen, die diese Masken schnitzten, die kümmerten sich offenbar weder um das Ziel der Naturwahrheit, also der Abbildung, wie es ist, noch um das der idealen Schönheit. Das sind ja beides Dinge, die die europäische Kunst sehr lange beherrscht hatte. Und dafür besaßen sie gerade das, was die Kunst des Abendlandes in ihrer langen Entwicklung verloren zu haben schien. Also intensive Ausdruckskraft, Klarheit der Formgebung und Schlichtheit der Technik. Diese drei Dinge. Goethe hat mal gesagt, alles Geniale ist einfach. So, das ist ein Satz, den liebe ich einfach, weil er auch stimmt. Denken wir an Einsteins Formel zur Relativitätstheorie, nicht? E gleich m mal c zum Quadrat. Oder in jüngster Zeit denken wir an das Design eines iPads von Steve Jobs, der sich ja auch immer bemüht hat, etwas möglichst schlicht, möglichst einfach, aber schön eben auch zu machen. Und wir wissen natürlich aber, was alles hinter diesem genial Einfachen steckt. Nun, damals, das war eine Zeit im Umbruch. Also politisch, gesellschaftlich und natürlich auch kulturell. Und in der Malerei hatte ja gerade der Siegeszug der Impressionisten begonnen. Man hielt das dann aber in der Kritik, also in der Antithese, so für getupfte Landschaften und Gärten, nicht? Und man hatte diese bourgeoisen Szenerien, denken wir an diese Restaurantbilder oder die Gartenbilder. Und man dachte, wie kraftvoll waren doch dagegen dann diese Plastiken der primitiven Völker. Einmal kraftvoll, weil man jeden Ballast entfernt hat. Und Klarheit durch Verzicht auf alles, was überflüssig erschien. Und die Schlichtheit der Ausführung. Und wenn man durch diese Beschränkung etwas anderes erreicht, nämlich das Wesentliche, dann spricht man auch von Ausdruck. Das heißt also, die Beschränkung des Wesentlichen auf das Wesentliche, auf den Ausdruck. Man sagt auch zum Beispiel so an Kunstakademien, oft wenn man sich mit Expressionismus beschäftigt, man soll vereinfachen zugunsten des Ausdrucks. Das hört sich natürlich erstmal einfach an, das ist es aber nicht. Wenn man sich heute manche Bilder expressionistischer Maler anschaut, dann fällt mir immer auf, dass zwar wirklich stark vereinfacht wurde, aber dass dabei leider auch jeglicher Ausdruck auf der Strecke blieb. Also viele Bilder aus dieser Zeit gefallen mir sehr und andere einfach nicht. Die sind trotzdem berühmt, die Bilder, aber das heißt ja nicht, dass sie automatisch gut sind. Expressiv, das Wort, bedeutet ausdrucksvoll. Und Expressionismus heißt dann also Ausdruckskunst. Das Wort ist ein bisschen unglücklich gewählt. Denn letzten Endes drücken wir uns ja in allem aus, was wir tun oder lassen. Aber als Stilbezeichnung, im Gegensatz zum Impressionismus, hat sich dieser Begriff nun mal eingebürgert. So kann man also sagen oder festhalten, Expressionismus, das ist also ein Stil der europäischen Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So, in dem elementare Erlebnisse, zum Beispiel des Krieges, mit intensiven, starken Mitteln, mit Farben und Bildern ausgedrückt werden.
Wir hören schon, wir haben wieder ein ganz spannendes Thema heute mit dem Expressionismus bzw. den Vorläufern des Expressionismus. Und ich fand auch eben ganz spannend, Bernd, was wir von dir gehört haben, auch auf diese, ich nenne sie jetzt mal Naturvölker, die sich damals so eben doch in ihren Künsten, in ihren Plastiken, wie hast du so schön gesagt, auf das Wesentliche beschränkt haben, dass dadurch der Ausdruck stärker wurde. Ist das heute eigentlich auch noch so?
Bei den Naturvölkern,
ja.
Das weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt mal hier auf den Paseo gehen, so, dann sehen wir ja oft Masken, die also von Migranten hier verkauft werden.
Genau.
Ne? Das ist alles Industrieware. Ich erinnere mich aber, dass ich sagen wir mal 20 Jahren erstmalig diese Figuren sah, das waren meistens weibliche Akte oder ähnliches, und davon habe ich zwei auf dem Kaminsims stehen. Das war damals ganz neu für mich. So, und ich fand die auch unglaublich schlicht und einfach schön. So, heute ist es eine Massenproduktion und es fehlt natürlich die Verbindung, nicht, zu dem Natürlichen, was früher war. Also immer in dem Moment, in dem es eine Deko wird, kriegt das Ganze natürlich auch einen etwas faden Beigeschmack. Mhm. Aber schön sind sie, in meinen Augen.
Und wir sind natürlich gespannt und auch sehr interessiert, wie es gleich weitergeht in unserem zweiten Teil der heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik, gehen anschließend kurz in die Werbung und melden uns gleich in wenigen Augenblicken zurück. Zeit bei Radio Das Soll, so wie immer am letzten Donnerstag des Monats mit Bernd Fischer. Und Bernd, weiter geht's mit dir und mit unserem heutigen großen Thema, nämlich mit den Vorläufern des Expressionismus.
Ja, worum es den Künstlern damals erstmalig ging, verdeutlicht vielleicht ein Brief, in dem Van Gogh erklärt, wie er das Bild eines Freundes malte, der ihm nahe stand. Die gewöhnliche Porträtähnlichkeit, das war für ihn nur der Anfang, der Ausgangspunkt. Und sobald er mit dem naturgetreuen Bild fertig war, begann er absichtlich, es zu verändern. Ich zitiere mal aus diesem Brief. Er sagt: Ich übertreibe jetzt das Blond der Haare, nehme Orange, Chrom und Zitronengelb. Hinter den Kopf male ich statt der banalen Zimmerwand die Unendlichkeit. Ich mache einen einfachen Hintergrund, aus dem reinsten Blau, so stark es die Palette hergibt. Der blonde, beleuchtete Kopf wirkt auf diesem reichen Blau wie ein Stern auf blauem Himmel. Ach, lieber Freund, das Publikum wird in dieser Übertreibung nur die Karikatur sehen. Aber was machen wir daraus? Zitat Ende. Van Gogh hatte richtig prophezeit, dass sein Versuch einer ernst gemeinten Karikatur, das heißt einer Darstellungsweise, die den Gegenstand verzerrt, nicht um Überlegenheit auszudrücken, sondern vielleicht Liebe, Bewunderung oder Angst, dass diese Darstellung jedenfalls allgemein Anstoß erregen würde. Eine Karikatur ist immer expressionistisch. Denn sie spielt mit der Ähnlichkeit und verzerrt den Menschen, um dadurch auszudrücken, was man von ihm hält. Solange durch ein Werk unter der Flagge der Komik segelt, ist das für die Menschen auch in Ordnung. Und sie bezahlen hier auf dem Paseo zum Beispiel 10 Euro dafür. Politikerkarikaturen in Zeitschriften sind auch okay. Aber eine ernst gemeinte Karikatur, Dabei ist der Gedanke nicht abwegig. Es stimmt jedenfalls, dass unsere Gefühle und Empfindungen, unsere Einstellung zu Menschen und Dingen, unsere Wahrnehmung färben. Und vor allem, dass sie unsere Erinnerungsbilder bestimmen. Das hat auch schon jeder erlebt, wie verschieden sich dieselbe Gegend in unserem Gedächtnis einprägt, je nachdem, ob wir dort froh oder unglücklich waren. Erinnerungen sind Karikaturen und keine Wirklichkeiten. Unter den ersten Künstlern, die in der Erforschung dieser Wirkung noch weiter gingen als Van Gogh, war der norwegische Maler Edvard Munch. Er hat eine Lithografie 1895 geschaffen, die heißt Der Schrei. Und ich vermute mal, dass jeder Hörer unserer Kunststunde dieses Bild kennt oder es gesehen hat. Man findet das heute auch in Schulbüchern und überall auf Postkarten abgedruckt. Nun, dieses Blatt will zeigen, wie eine plötzliche Erregung alle unsere Sinneseindrücke verändert. Alle Linien des Blattes führen zu dem Brennpunkt der Erregung, diesem schreienden Kopf. Man hat den Eindruck, dass die ganze Umgebung die Angst und Aufregung teilt, die in diesem Schrei liegt. Das Gesicht der schreienden Person ist verzerrt wie eine Karikatur. Die starren, verdrehten Augen und die hohlen Wangen erinnern uns an einen Totenschädel. Irgendetwas Furchtbares muss passiert sein. Und das Blatt wirkt umso beunruhigender, weil wir niemals wissen werden, was der Schrei bedeutet, warum er geschieht. Die im Expressionismus oft zum Ausdruck kommende Lebens- und Zukunftsangst wurde bereits hier zum Ausdruck gebracht. Soziales Engagement und innere Empfindungen, also den seelischen Zustand, das ganz Elementare wollte man veranschaulichen, besonders in Deutschland.
Und so unter Berücksichtigung auf diese Aspekte, die du eben zum Schluss genannt hast, kann man da sagen, war der Edvard Munch mit diesem Bild der Schrei auch so etwas wie ein Vorreiter?
Ja, er gehört sicherlich neben Van Gogh zu den, ja man kann sagen Vorläufern oder den Gründungsvätern des Expressionismus.
Aha. Dann kann man eigentlich auch sagen, dass dieses Bild von ihm, der Schrei, wirklich von außerordentlicher Bedeutung ist.
Ja, natürlich. Nicht? Es ist nicht umsonst so verbreitet und es ist ja auch merkwürdig, wenn wir uns das genau angucken, dann ist es eine Karikatur. So, und trotzdem empfinden wir etwas Unheimliches, Erschreckendes dabei. Wenn wir uns so mal das Bild genau angucken, also zweitmalig, denke ich mal, haben wir das bei dem Bild Guernica auch, bei Picasso, nicht? Der ja nun später kommt. Aber wenn wir uns dort diese Pferdeköpfe angucken, nicht? Oder diese zum Himmel gereckten Arme, die nach diesem, mit dem er ja, eigentlich den Schrecken dieses Bombardements eigentlich zeigen wollte, das ist auch ein Bild, das erschreckt, im Stil völlig anders gemacht. Aber es findet durchaus von der Ausdrucksstärke her genau hier seinen Vorläufer. Mhm. Ich bin auch sicher, er hat das Bild gekannt von Edvard Munch.
Mhm. Die Kunststunde auf Radio Del Sol. Wir machen wieder ein paar Takte Musik und sind gleich zurück. Und dieser Künstler am Saxophon, der trägt den Namen Kenny G, aber diese musikalische Kunst, die verlassen wir jetzt wieder. Wir kommen jetzt wieder zur Kunst des Expressionismus. Und da hat sich ja dann doch eine ganze Menge getan, wie wir in unseren beiden ersten Durchgängen eben schon gelernt haben. Bernd, was hat es denn damals so für Reaktionen vom Publikum gegeben, als das mit dem Expressionismus anfing?
Ja, das Publikum damals, und ich denke mal, das ist heute auch noch so, die stört an dieser expressionistischen Kunst nicht so sehr, dass ein Naturbild verzerrt wurde, sondern dass die Schönheit dadurch bedroht wurde. Dass ein Karikaturist zum Beispiel die Hässlichkeit eines Menschen herausarbeitet, das ließ man sich natürlich gefallen, das ist schließlich sein Beruf. Aber es erboste die Leute, dass Künstler, die ernst genommen werden wollten, die Natur nicht veränderten, um sie zu verschönern, zu idealisieren, sondern um sie hässlicher zu machen. Und wenn wir mal impressionistische Bilder oder Bilder dieser Zeit vergleichen, dann kann man sagen, also dann habe ich zum Teil Verständnis für diese Reaktion, muss ich sagen. Munch hätte wohl geantwortet, dass ein Angstschrei eben nicht schön sei. So, und dass es unaufrichtig und verlogen ist, immer nur die erfreulichen Seiten des Lebens darzustellen. Das ist ein Standpunkt, den ich absolut auch teile. Also, es kommt für mich zum Beispiel auch immer darauf an, was dort gezeigt wird, und dass der Ausdruck eines Bildes natürlich wichtig ist oder mit das Wichtigste ist, dem würde ich natürlich voll zustimmen. Die Expressionisten überhaupt waren eigentlich so vom menschlichen Leid und vom Elend, von der Brutalität und der Gewalt, die es damals ja auch gab, erschüttert. Und wäre ihnen wie ein Verrat an der Wahrheit erschienen, also in dieser Welt schöne Kunst schaffen zu wollen. Betonung liegt auf schön, auf Dekor. 1903 zum Beispiel schrieb der Dichter Rainer Maria Rilke in seinem Stundenbuch, ich zitiere jetzt mal diesen Dreizeiler, und keiner ahnt die klaffende Grimasse, zu der das Lächeln einer zarten Rasse in namenlosen Nächten sich entstellt. Zitat Ende. Den Expressionisten erschienen die Werke der klassischen Meister als unehrlich und süßlich, und sie empfanden viele als kitschig. Man wollte damals vielmehr den harten Tatsachen unserer Existenz ins Auge schauen und ein Mitgefühl für die Armen und Ausgestoßenen zum Ausdruck bringen. Ein Beispiel aus Deutschland ist zum Beispiel das Werk von Käthe Kollwitz. Sie ist ja 1945 gestorben. Und sie empfand ein sehr tiefes Mitleid mit den Armen und Geknechteten und wollte sich für sie einsetzen. Die ersten Werke sind von Gerd Hauptmanns Theaterstück Die Weber inspiriert. Die Weber, ist ja ein Theaterstück, das handelt von der Not der schlesischen Weber in einer Zeit der Arbeitslosigkeit und der sozialen Aufstände. Und sie schuf eine Lithografie mit der Szene eines sterbenden Kindes, dessen Mutter verzweifelt am Totenbett ausharrt. Nun, im Theaterstück selbst gibt es diese Szene nicht, aber es zeigt eigentlich, was Käthe Kollwitz damals beeindruckt hat. Und sie hat es dann eben weiterentwickelt. Dieses Bild, ich habe es mir nochmal angeschaut, erinnert mich auch sehr an ein Bild von Otto Modersohn. Nicht? Wir sprachen ja letzte Kunststunde über die Künstlerkolonien und über die Armut und das harte Leben auch dieser Moorbauern in Norddeutschland. Und Otto Modersohn hat oder war es Fritz Mackensen? Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich habe das Bild absolut vor Augen. Dort liegt also ein kleines Kind im Totenhemd mit ganz bleichem Gesicht. Und es stehen, die Familie steht drumherum, der Vater mit sehr rot verweinten Augen, die Mutter mit geneigtem Kopf. Damals war die Kindersterblichkeit sehr hoch. So, und man versucht, oder der Künstler, ob Mackensen oder Modersohn, ich glaube es war Mackensen, wollte dieses Elend irgendwo zeigen. Das Bild ist ganz naturalistisch gemalt, trotzdem mit sehr starkem Ausdruck. Wir haben auch in der Stunde über den Impressionismus, über dieses Bild von Millet, die Ehrenleserin, kurz gesprochen. Nicht? Darauf sieht man ja drei Bäuerinnen, die mit der Sichel gebeugt, in sehr ungesunder Haltung, das Korn abschneiden. So, und auch Millet ging es darum, überhaupt solche Leute und ihre Arbeit auch zum Thema zu machen und mit diesem Bild ein Gefühl für die Würde der Arbeit zu vermitteln. Bei den Expressionisten, speziell hier bei Käthe Kollwitz, ging es natürlich noch viel weiter. Also sie wollte richtig die Revolution unterstützen. Und ihr Werk inspirierte viele Künstler, vor allen Dingen in Osteuropa, und die Propagandisten des Kommunismus sprangen dann natürlich voll drauf an, und deswegen ist die Person Käthe Kollwitz und ihr Werk natürlich auch dort viel bekannter geworden als im Westen. Diese politischen und sozialen Fragen bestimmten damals das Werk vieler expressionistischer Künstler in Deutschland, im Gegensatz zu Frankreich, aber da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Zum Beispiel der Bildhauer Ernst Barlach, nicht? Der, wenn wir uns dessen Skulpturen angucken, dann spiegeln sie oft das Elend so der armen Menschen damals wieder. Er hat zum Beispiel eine Holzskulptur geschaffen, die heißt Barmherzigkeit. Und diese Skulptur zeigt eine Bettlerin, die hat einen Mantel über den Kopf geworfen, so dass man kein Gesicht sieht. Also sie kniet und nur ihre beiden Hände strecken sich bittend aus dem Mantel hervor. Alles, was vom Ausdruck dieser flehenden Hände ablenken könnte, wird unterdrückt. Man sieht also den Mantel und flehende Hände. Das ist alles, was man hier sieht. Aber ich denke, gerade diese Vereinfachung ist es, die unser Mitgefühl auslöst. Also Ausdruck durch Vereinfachung. Ob solch ein Werk schön ist oder hässlich, ist dabei völlig irrelevant. Diese Skulptur mit den Händen hat mich jetzt wiederum an eine Ausstellung erinnert, die ich vor einigen Jahren in Malaga gesehen habe. Dort gab es eine Ausstellung von Osvaldo Guyasamin im Museo Patrimonio. Und diese Ausstellung zeigte großformatige, also rein grafische Bilder von Händen. So, diese Hände waren metergroß. Und diese Hände waren ein Porträt. Also man sah sofort, ob das die Hand einer Bettlerin war oder ob sie zu einem General gehörte, zu einem Sadisten oder zu einem Soldaten oder zu einem Maurer. Also nur durch die Art der Fingerhaltung wurden diese Charaktere, die dahinter standen, offenbar. Und das war für mich eigentlich das Ausdrucksstärkste, was ich je in einem Museum gesehen habe.
Das klingt in der Tat sehr spannend und vielleicht gibt es ja diese Ausstellung irgendwann auch noch mal wieder zu sehen.
Mit Sicherheit nicht, denn Osvaldo Guyasamin, der gestorben ist, hat verfügt, dass seine Werke nur noch in Quito, in Südamerika, ausgestellt werden, also in seiner Geburtsstadt. Man hat in Spanien hier nur die Möglichkeit, Bilder von Guyasamin zu sehen, wenn man nach Cáceres fährt. Dort gibt es eine Stiftung oder eine Fundación Guyasamin und da hängen einige sehr, sehr schöne Werke.
Tja, Bernd, sonst ist ja ganz einfach. Dann machen wir mal einen Radiobetriebsausflug, natürlich alles für die Kunststunde nach Ecuador, nach Quito.
Das wäre sehr gut, ja.
Sag mal, zu Beginn unserer zu der Runde eben, da hast du gesagt, dass das Publikum früher schon so ein bisschen verstört gewesen ist und dass man vielleicht auch sich ein bisschen bedroht hat und dass es die Leute sogar erbost hat, dass eben auch so das Hässliche doch hervorgehoben wurde. Und da hast du auch gesagt, dass das heute wohl auch noch so ist. Ist das tatsächlich so? Sind das auch persönliche Erfahrungen, die du in Ausstellungen oder vielleicht auch mit deiner eigenen Galerie gemacht hast, dass Leute immer noch so ein bisschen verstört, teilweise zumindest, auf expressionistische Werke reagieren?
Nein, heute ist man ja sehr, sehr, sehr tolerant geworden, nicht? Das sind eigentlich, man kann sagen, das gehört heute schon wieder fast zu Sehgewohnheiten, jedenfalls bei Leuten, die in Galerien gehen. Also die sind nicht erbost oder so etwas. Die Schönheit eines Bildes, also was man als schön empfindet, hängt mit dem Ausdruck zusammen. Also ich kenne aber auch, ich kann zum Teil auch verstehen, wenn ich mir einige Bilder zum Beispiel von Pechstein angucke oder so, das ist mir auch, wie gesagt, wieder dann zu schlicht, nicht? Also wenn ich daneben ein schönes impressionistisches Bild hätte, würde ich das eine schön empfinden und mir eher kaufen als das andere. Obwohl ich verstehe, was der Künstler will. Und das soll man ja auch ernst nehmen. Jeder Künstler arbeitet sich ab. Also wenn er irgendetwas macht, was den Sehgewohnheiten nicht entspricht oder was sogar hässlich ist oder so etwas, dann hat er sich nicht nur was bei gedacht, sondern er eröffnet uns auch wieder andere Wege, etwas zu betrachten. Also ich habe in meiner eigenen Bildersammlung Bilder, die sind eigentlich unverkäuflich. Bilder von Pinky zum Beispiel. Oder Francis Bacon, ne? Nehmen wir mal den Engländer, da kann man ja nicht sagen, das sind schöne Bilder oder so etwas. Aber man muss diese Bilder sehr ernst nehmen. weil der Künstler sich was dabei gedacht hat und auch an uns herantritt, dass wir diese Sichtweise auch zum Teil einnehmen werden. Inwieweit wir das nachher in Wirklichkeit tun oder so, das hängt natürlich ein bisschen von unserer anderen Empfindlichkeit ab. Aber diese Toleranz gegenüber diesen Entwicklungen ist sehr notwendig, denn wir wissen ja nachher, was mit vielen impressionistischen Künstlern und ihren Bildern vor allen Dingen passiert ist.
Und das ist ja auch sehr gut, dass diese Toleranz dann eben auch wirklich ganz stark zugenommen hat. Und wir hören die Kunststunde auf Radio Das Soll. Wir sind gleich wieder da. Das Soll auf der 107.9, Montag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, deutsches Surfunkprogramm auf dieser Welle. Am letzten Donnerstag gibt's hier die Kunststunde mit Bernd Fischer, heute mit dem Hauptthema Vorläufer des Expressionismus. Bernd, weiter geht's mit dir.
Ja, zu diesen Vorläufern gehörten die Maler Vincent van Gogh, Edvard Munch, sowie den Franzosen Henri de Toulouse-Lautrec. Letzterer spielte eine führende Rolle in der Entwicklung von Plakaten mit Hilfe der Farblithografie, die heute als ein Meilenstein der Werbung angesehen werden. Toulouse-Lautrec verwendete auf großformatigen Blättern wenige Farbsteine in Gelb, Rot und Blau, also in den Grundfarben, die durch ihre starken Kontraste auch von der Ferne anziehend wirkten. Die Verwendung der Steindrucktechnik bedeutete Anfang der 1890er Jahre nicht nur den Durchbruch für den Künstler. Er hat insgesamt 351 Werke geschaffen, die machen ihn bis zum heutigen Tag berühmt. Und ich vermute, nicht nur wegen der ganz tollen Drucktechnik, sondern vor allen Dingen wegen der Szenen und der Themen aus dem Rotlichtmilieu, nicht? Sex sells, das galt also schon damals. Man kann zu diesen Vorläufern vielleicht auch noch Paul Gauguin hinzuziehen. Sie wissen natürlich, liebe Hörer, das ist der Maler, der dann in die Südsee auswanderte und dort sehr, sehr schöne Bilder von Eingeborenen malte. Er war ein Freund von Vincent van Gogh und es gibt einen sehr schönen Spielfilm, den ich mal gesehen habe, nicht? Über diese Freundschaft zwischen diesen beiden Künstlern, die auch viel zusammengearbeitet haben und sich erst ziemlich spät trennten. Ja, liebe Hörer, wir werden noch von allen diesen Malern hören, also von Gauguin sicherlich auch. Heute geht es eigentlich nur darum zu verstehen, warum auf den Impressionismus der Expressionismus folgte. Der Impressionismus, erinnern wir uns, hatte sich ja unter anderem der Natur als Thema zugewandt. Er hatte die Zentralperspektive aufgegeben, er hatte die Konturen aufgelöst und er hatte oft den Augenblick einer Szenerie eingefangen. Darüber haben wir schon gesprochen und auch diese drei Merkmale benannt. Der Expressionismus nun, der gab jede Perspektive zum Abschuss frei. Es gab also auch keine Farbperspektive mehr. Farbperspektive bedeutet ja, dass weiter entfernt liegende Dinge heller sind als vorne liegende Dinge, nicht? So wie wir das ja in der Realität mit unserem Auge dann auch sehen. Oder Licht und Schatten. Also alles dieses spielte keine Rolle mehr. Es waren Verzerrungen in der Form und der Proportion erlaubt. Immer wenn sie der Ausdrucksteigerung dienten. Das war die Bedingung. Es gab jetzt auch wieder klar umrissene Flächen, also nicht nur Punkte wie bei den Impressionisten, nicht? Und diese klaren Flächen, die wurden oft sogar noch schwarz umrandet, wenn man sich die Bilder anschaut. Es gab geometrische Vereinfachungen und die Farben selbst waren meist ungebrochen und sehr kräftig. Sie wurden, wenn man so will, zu Bedeutungsträgern und dienten nicht mehr einer Abbildung wie früher oder einer Stimmungsäußerung wie im Impressionismus. Viel wichtiger war die Bildaussage, also der Ausdruck, die ganz subjektive Sicht. Man wollte innere und seelische Zustände zeigen. Es gab auch Bilder mit gesellschaftskritischen Aussagen, vor allem in Deutschland, nicht? Denken wir an Käthe Kollwitz. Man nutzte unreale, grelle, oft reine Farben und flächige Formen, das heißt Formen ohne Körper, nicht? Die dritte Dimension fehlte. Das ist ja immer das Problem von Malern, wie bringe ich etwas Körperhaftes, also Dreidimensionales, auf eine zweidimensionale Fläche. So, und dadurch entstehen ja diese Perspektiven, Farbperspektive, Zentralperspektive und ähnliches. Das spielte jetzt einfach keine Rolle mehr. Nicht? Man nahm die Farben so, die Formen so flächig, wie sie sind. Also manchmal Formen, wie Kinder sie malen. Und wegen aller dieser Merkmale, die also nichts Idyllisches, Harmonisches oder Erhabenes mehr zuließen, deshalb wurden die Werke der Expressionisten später unter den Nazis dann als entartete Kunst verboten.
Expressionismus bzw. Vorläufer des Expressionismus, das ist unser heutiges Thema. Wir nähern uns auch schon so ganz allmählich dem Ende unserer heutigen Sendung. Wir werden gleich noch ein paar Hinweise haben, wie es mit der nächsten Kunststunde im kommenden Monat weitergehen wird. Und dann gibt es, glaube ich, auch zum Abschluss noch ein paar Hinweise auf derzeit laufende Ausstellungen hier in unserer Region. Und deshalb sind wir auch gleich wieder zurück. Die Kunststunde nähert sich dem Ende, aber wie das meistens so ist, zum Ende, Bernd, so ein paar Informationen und Hinweise hast du noch für uns.
Ja, erstmal zur nächsten Sendung. Da werden wir uns wohl mit dem Expressionismus dann beschäftigen und seinen nachfolgenden Ablegern, also Stichwort Brüggemaler, Blaue Reiter, Kubismus, abstrakte Kunst. Das Problem bei unserer Sendung hier ist, und bleibt immer, dass wir ja nur Ausschnitte behandeln können und auch nur aus einem Bereich, also der Malerei. Wenn wir vom Expressionismus sprechen, müssten wir eigentlich auch einen Blick auf die Architekturentwicklung werfen, auf die Musikgeschichte, auf die Literatur, auf den Film beziehungsweise hier die Fotografie. Wir müssten eigentlich auch den geschichtlichen Kontext herstellen, zum Beispiel das Kaiserreich betrachten. Keine Kunstrichtung, auch nicht der Expressionismus, entwickelt sich aus sich selbst oder nur aus einer vorhergehenden. Es geht dabei immer um die veränderte Geisteshaltung einer bestimmten Zeit, einer Epoche. Auch um die Einflüsse neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, zum Beispiel der Psychologie. Das einzubringen, muss man machen, wenn man den Surrealismus betrachtet. Oder hier um den Einfluss der Fotografie, nicht? Die Abbildung nach der Natur ja eigentlich nicht mehr notwendig machte. Aber diese ganzen Entwicklungen, das ist ja das, was die Kunst so spannend macht, nicht? Die Kunst ist das kulturelle Abbild einer Zeit. So, und deswegen werden wir uns in der nächsten Sendung dann eben auch mit dieser Weiterentwicklung beschäftigen.
Nächste Sendung wird dann sein, natürlich wieder am letzten Donnerstag des nächsten Monats, also des Mais. Und das kosten wir dann so richtig aus mit dem schönen Mai. Das ist nämlich dann wirklich auch der letzte Tag im Mai, der 31.05. um 14.45 Uhr. Dann hier wieder die Kunststunde. Aber Bernd, auch die heutige Sendung, die wird man ja nochmal nachhören können. Du hast da ja mal einen ganz besonderen Service auf deiner Internetseite.
Ja, genau. Ich werde also diese Sendung heute schneiden. Die Sendung selbst und vielleicht auch ein bisschen Text auf die Internetseite stellen. Die Adresse ist www.andalusien-art.de. Wenn Sie dort unter Kunst und Essays gehen, dann finden Sie alle Sendungen der Kunststunde dort auch zum Hören. Mhm. Ich werde ein, zwei Tage brauchen für diese Arbeit, aber ich werde liefern.
Und da können wir auch gerne nochmal einen Hinweis drauf machen, weil ich finde, dass diese Seite von dir sehr besuchenswert ist, denn da gibt's nicht nur Archive, was unsere Sendungen betrifft, sondern da gibt's eine ganze Menge zu lesen und auch das nicht nur über Kunst und Künstler. Ich bin immer wieder begeistert, ihr habt da ganz tolle Reise- oder vielleicht sollte ich besser sagen Ausflugstipps in die nähere Umgebung parat.
Naja, ich kenne mich hier so ein bisschen aus, bin ja schon einige Zeit hier und habe so bei meinen sonntäglichen Ausflügen, sofern ich Zeit habe, immer wieder was entdecken können, was man aber in keinem Reiseführer findet. Das sind manchmal besonders schöne Strecken, die man gehen kann oder auch fahren kann, nicht? Es gibt auch ältere Leute, die einfach mit dem Auto mal 2 Stunden irgendwie eine ganz besondere Landschaft durchstreifen wollen, Wagen abstellen, dann ein bisschen laufen und alle diese Dinge finden Sie auf der Website. Ja. Und dann natürlich auch Hinweise noch auf bestimmte Sehenswürdigkeiten. Wie gesagt, nicht die großen Sachen wie die Alhambra oder ähnliches, sondern mehr die kleinen Dinge, die man auf den Dörfern oder im Hinterland findet.
Ja, und es gibt natürlich auch eine ganze Menge über Kunst und über Künstler. Vielleicht sagst du einfach nochmal die Adresse für alle Interessierten.
Ja, die Adresse ist www.andalusien-art.de.
So Bernd, zur nächsten Sendung müssen wir uns ja jetzt noch ein bisschen gedulden. Ich hatte es eben gesagt, die wird es hier geben am 31. Mai. Hast du denn vielleicht noch ein paar Kunsthinweise oder Informationen für uns? Was läuft momentan hier in unserem Gebiet?
Ja, ich will mich heute ein bisschen beschränken und eigentlich nur auf 2 Ausstellungen aufmerksam machen. Die eine Ausstellung hat ein bisschen mit den Themen zu tun, die wir ja behandelt haben. Vor allen Dingen Impressionismus. Und zurzeit gibt es im Thyssen-Museum eine Ausstellung, die heißt Die verlorenen Paradiese. Und diese Ausstellung läuft bis zum 7. Oktober. Dort wird eine Chronologie gezeigt vom Barock bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir sehen dort also zum Beispiel diese idealisierten Landschaften, von denen wir ja auch schon sprachen. Also interessant ist für die Hörer, denke ich mal, vor allem der letzte Teil. Dort finden wir zum Beispiel Bilder, ein Weizenfeld von Renoir oder eine Landschaft von Gauguin, Bilder von Pissarro, Henri Le Basque, Edmond Gros. Also alles Namen, die wir hier in der Sendung schon genannt haben. Und man hat dort eine ganz schöne Möglichkeit, doch mal Werke von diesen Künstlern und dieser Epoche dann im Original zu sehen. Die zweite Ausstellung, die ich empfehlen möchte, ist eine Ausstellung im Rektorat der Universität. Eine Ausstellung eines einheimischen Künstlers, Daniel Quintero. Dieser Künstler zeigt in der Ausstellung einige Porträts, für die er sehr bekannt ist, und einige Bilder seiner charakteristischen sogenannten instabilen Landschaften. Es gab schon mal eine große Retrospektive von ihm im Jahre 2008 im Bischofspalast. Hier im Ausstellungssaal des Rektorats zeigt er 26 Porträts. Und diese Porträts sind schon sehr ungewöhnlich. Also ich zitiere ihn mal. Es ist eine sehr sympathische Aussage, die er macht. Er sagt, bei einem Porträt setzt man seinen Ruf aufs Spiel. Wenn es schief geht, ist es nicht nur für den Dargestellten, sondern auch für den Maler ein Prestigeverlust. Ich glaube, deswegen wollen immer weniger Künstler sich dieser Disziplin widmen. Es ist sehr schwierig, aber mich fasziniert die Porträtmalerei. So, und wenn man sich die Porträts anguckt, dann fällt etwas anderes auf. Er sagt zum Beispiel selbst, die Farbe ist die Atmosphäre eines Gemäldes. Jedes Werk benötigt einen passenden Farbton, der sich nach der ersten Sitzung entscheidet. Und er sagt später mal weiter, seiner Ansicht nach darf zum Beispiel die Anfertigung eines Porträts nicht länger als 1 Monat dauern. So, wir haben vorhin Van Gogh zitiert, nicht? Und wen das interessiert hat, ich denke mal, der ist auch bei Quintero gut aufgehoben, sich mal diese Porträts und was man eigentlich daraus machen kann, anzuschauen. Ein zweiter Bereich sind diese instabilen Landschaften. Instabil deshalb, weil hier wirklich auch Perspektiven und Formen gebrochen werden, wovon wir auch sprachen. Und es entsteht etwas völlig Neues. Ja, ist sehr interessant. Es sind keine abstrakten Bilder, überhaupt nicht. aber Bilder, die schon sehr ungewöhnlich sind. Das Rektorat der Universität befindet sich in der Avenida de Cervantes Nummer 2. Und die Ausstellung von Daniel Quintero dauert dort noch bis zum 12. Mai. Öffnungszeiten ist Montag bis Samstag von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Eintritt ist frei, ist ja auch nicht schlecht. Mhm.
Tja, und damit sind wir, glaube ich, am Ende angekommen unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer, Vorläufer des Expressionismus. Das war das ganz große Thema mit Expressionismus. Das haben wir eben auch schon vernommen. Wird es dann weitergehen in unserer nächsten Sendung am 31.05. Bernd, vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.